Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen in Solothurn. Ja, vier Gäste haben wir hier und präsentieren in der kommenden halben Stunde die von Katharina Kichenmann genannten Themen. Es geht um die Chancen seriöser Literaturkritik im Netz, um Eindrücke von der allerersten Lesung heute um 10 mit Felix Kauf und Michel Mettler und schließlich um den stillen Poeten aus der Romandie um Philippe Jacotet, der gestern den großen Preis der Schweizerischen Stiller Stiftung bekommen hat. Im Studio begrüße ich jetzt den Literaturwissenschaftler Thomas Anz und den Literaturkritiker Beat Matzenauer. Beide gehören sie zu den Pionieren bei der Nutzung des Internets zum Zwecke der Literaturkritik. Die Ausgangssituation im Zuge der ökonomischen Krise der Printmedien sind hierzulande, aber auch in Deutschland oder in den USA Umfang und Zahl der für professionelle literarische Kritik und Debatten verfügbaren Seiten dramatisch geschrumpft. Unsere Frage, kann das Netz dafür Ersatz bieten? Und was sind die Möglichkeiten und Grenzen dabei? Thomas Anz, Sie sind von Haus aus eben Literaturwissenschaftler. Seit 1998 haben Sie einen Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur an der Uni Marburg, der sich speziell auch mit der Literaturvermittlung in den Medien befasst hat. Vor allem aber haben Sie die im Netz erscheinende, in kleiner Auflage auch gedruckt, die dort monatlich erscheinende Zeitschrift literaturkritik.de gegründet vor 11 Jahren. Bevor wir dann auf die Details Ihres Projekts noch eingehen, ja, wie beurteilen Sie mal aufs Erste knapp und grob die Lage der Literaturkritik, der professionellen?
Schwierig zu sagen. Also früher haben sich die Internetangebote an Literaturkritik eigentlich eher als Ergänzung verstanden zu dem, was die Printmedien gemacht haben. Dann haben die Zeitungen ihre Rezensionen selber ins Netz gestellt und sind sozusagen zur Konkurrenz der neuen Internetmedien geworden. Und jetzt hängt viel davon ab, ob die alte medienwissenschaftliche These, dass ein neues Medium ein altes nicht ersetzt, sondern ergänzt, ob sich diese These bewahrheitet. Bisher hat sie sich immer bewahrheitet, dass ein Medium, ein neues Medium das alte ergänzt. Und ich glaube, das Spiel ist noch nicht zu Ende entwickelt.
Also ob Verlust oder Gewinn ist noch offen. Beat Matzenauer, Sie sind als einer der wenigen freischaffenden Literaturkritiker in der Schweiz, in Luzern und Zürich zu Hause. Ja, Sie sind von den brutalen Abbaumaßnahmen und Fusionsverlusten in der Schweiz direkt betroffen. Gleichzeitig haben Sie sich ja früh im Netz engagiert, gehören zu den Mitbegründern des europäischen Portals ReadMe, wobei es da mehr um direkten Literaturaustausch als um Kritik geht. Ja, auch mal eine erste Einschätzung der Wetterlage für die professionelle Literaturkritik und Ihren Beruf.
Also das Problem ist natürlich dieser Abbau, der in den letzten Monaten fast eigentlich ziemlich dramatisch ist. Man sieht, dass vielleicht das aktuellste Beispiel bei der Zeitung Freitag, Ingo Arendt, der Literaturredakteur, entlassen worden ist. Das ist ein ziemlich hässliches Zeichen. Wie weit dann das Netz diese Funktion übernehmen kann, was jetzt da abgebaut wird, wird sich weisen. Wichtig ist einfach zu bedenken bei der ganzen Geschichte, dass es nicht nur um Abbau geht, sondern es geht auch um eine Verlagerung der Literaturkritik hin zu Bestsellerliteratur, hin zu Homestories von Autoren und Buchgeschichten. Und viele kleine Verlage haben kaum mehr die Möglichkeit, ihre Bücher überhaupt in diese Printmedien zu bringen.
Stirbt der Beruf des für sein kritisches Geschäft bezahlten Literaturkritikers aus, Thomas Anz?
Vielleicht der Beruf dessen, der nur für seine literaturkritische Tätigkeit bezahlt wird. Ich denke, langfristig wird der professionelle Literaturkritiker, er wird durch Redakteurstätigkeiten, durch andere Tätigkeiten, durch Bücher schreiben und so weiter vielleicht überleben und seine Rezensionen dienen dann mehr der Selbstimageförderung und dergleichen, die dann auf anderen finanziellen Standbeinen steht.
Was sind die Folgen für die Autorinnen, die Leserinnen, also Sie, Beat Marzenau, Sie haben das schon angedeutet, es gibt auch eine Klumpenbildung. Also das Bestseller-Autoren bekommen weiterhin Besprechungen, aber ganz viel anderes bricht weg.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Also das, was sich mit dem Internet völlig verändert hat, ist, dass es keinen Selektionszwang mehr gibt. Welche Bücher rezensiert man, welche nicht? Es werden heute alle Bücher rezensiert. Und nicht nur Bestseller-Autoren, sondern auch Nischen-Autoren werden rezensiert, was in einem Ausmaß, das früher überhaupt nicht der Fall war. Also das ist eine, muss man erst mal sehen, was sich da gegenüber dem klassischen Feuilleton verändert hat, auch positiv.
Also genau, die Klumpenbildung bezieht sich nur auf die Printmedien, nicht aufs Internet, weil hier ist es tatsächlich so, dass der Raum im Grunde genommen unbegrenzt ist. Das heißt, es kommt dann gar nicht so sehr darauf an, ob ich eine weitere Rezension aufschalte oder nicht. Das Zweite vielleicht ist mit zu bedenken, dass der Literaturkritiker sich diversifizieren muss. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich aber schon die Gefahr besteht, dass er zwischen zwei Polen dann ein bisschen durchfällt. Das eine ist die Liebhaberkritik, nennen wir es mal so, also die wirklich emphatische Kritik von jemandem, der sich das leistet, da was schreiben zu wollen, und auf der anderen Seite von Promotion. Und das ist dann natürlich eine große Gefahr, dass Promotion von Professionellen gemacht wird und da eben dann Bücher in der Weise unkritisch auch ins Netz oder in die Medien gestellt werden.
Und Gefälligkeitskritiken von Freunden und also aus dem Umfeld der Produzenten, nicht?
Das ist eine gefährliche Entwicklung. Ja. Man weiß das ja bei Amazon zum Beispiel, dass Autoren sich auch selbst rezensiert haben. Aber es gibt Maßnahmen, die dagegen steuern. Auch bei Amazon etwa gibt es einen Aufruf, unter realem Namen seine Kritiken zu schreiben. Die seien glaubwürdiger. Und also Amazon steuert da auch gegen diese Tendenz. Muss ich mal ein bisschen Schutz nehmen.
Jetzt diese Substitution im Netz eben hat ja eine vielleicht paradoxe Wirkung. Also auf der einen Seite verschwinden diese in jedem Café aufliegenden Druckerzeugnisse. Auf der anderen Seite ist durch das Netz auch mehr Nachhaltigkeit gegeben, weil man kann sie jederzeit auch wieder auf Jahre zurück sich ins Haus holen, was früher viel schwieriger war über Archive, öffentliche Bibliotheken und so. Trotzdem, was bedeutet es für die literarische Öffentlichkeit? Ist es nicht jetzt immer noch so, dass eine Debatte, welche die Zeit oder die FAZ oder die Neue Zürcher Zeitung lostreten, doch sofort mehr Wellen schlägt, als wenn irgendeiner oder einer das im Netz versucht?
Ich denke, das wird ja auch bleiben. Und diese Wellen schlagen sogar noch höher, wenn die Printmedien, man liest, kann sie ja gar nicht alle lesen, hat sie früher nicht lesen können. Ich kann jetzt Printmedien lesen, die ich früher nicht gelesen habe, gleichzeitig zu jedem Thema. Also insofern schlagen diese Diskussionswellen da noch höher.
Es haben ja früh kleine Literaturen, zum Beispiel, wir reden jetzt von der deutschsprachigen Literatur, aber die estnische Literatur, da gab es schon vor 8 Jahren eine Webseite, die versucht hat, die estnische Literaturzeitung oder Zeitschrift, damals die im deutschsprachigen Raum, glaube ich, nur an der FU Berlin gelegen hat, in englischer Ausgabe, die übers Netz zu vertreiben. Also ich habe da was über estnische Literatur erfahren können, was sich nur in Berlin an der FU sonst kommt. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit. Das andere ist auch, es wird sich ergänzen.
Klar, das ist immer die Botschaft von der Ergänzung. Jetzt trotzdem nochmals die unangenehme ökonomische Frage. Ja, wie literaturkritik.de hat einen Grundsockel der Finanzierung über die Universität. Es zahlt den Rezensenten nichts. Das sind zwar alles Profis, aber eben die sich das quasi leisten, an dieser renommiert gewordenen Adresse zu publizieren. Gibt es Möglichkeiten doch, dass da auch wieder eine finanzielle
Ertrag zu bekommen? Es gibt Möglichkeiten, die sind aber noch nicht ausgetestet. Also normalerweise sind es 3 Standbeine, die solche Rezensionsorgane haben können. Das ist einmal der Buchverkauf, also Beteiligung an Online-Verkäufen. Das zweite sind Anzeigen, Werbung wie bei den klassischen Printmedien. Und das dritte auch wie bei den klassischen Printmedien ein Online-Abonnement, das es ermöglicht, Vollzugang zu allem zu haben. Das sind dann so Mischungen zwischen kostenpflichtigen Zugang und nicht kostenpflichtigen Zugang. Aber wie weit das trägt, weiß man noch nicht.
Also Ihr eben erstaunliches Produkt, reichhaltiges Produkt lebt von der Gratisarbeit vieler Zuträgerinnen und Zuträger.
Das ist so. Und das,
ja, Beat Matzenauer, wie sieht das für den freien genau Mitarbeiter aus?
Naja, na, das ist natürlich das Problem. Also das heißt, ich jetzt in meinem konkreten Fall muss versuchen, das irgendwie halt quasi quer zu subventionieren, indem ich andere Arbeiten tue. Das ist auch gut so. Das hält auch fit und öffnet den Horizont. Das ist das eine. Das andere ist aber schon so, dass man natürlich an diesen finanziellen Geschichten überlegen muss, daran rumrenken muss, wie kann man da Lösungen finden. Da gibt es im Moment halt eher Ideen als wirklich schon vorliegende Konzepte. Aber es ist so, dass online muss und wird auch, das ist ganz sicher, wird auch wieder gebührenpflichtig werden in gewissem Umfang, dass vor allem eben gewisse Inhalte dann abgeschlossen werden, damit einfach auch diese Basis erhalten bleibt.
Thomas Ansberg, Matzenauer, vielen Dank für diese Auskünfte. Sie beide werden zusammen mit Anja Seliger vom bekannten Kulturportal perlentaucher.de morgen Samstag um 16 Uhr ausführlich über die jetzt erörterten und viele weitere Fragen zur Literaturkritik diskutieren. Dies im Gemeinderatssaal im Landhaus hier in Solothurn. Ja, und in quasi fliegendem Wechsel begrüße ich jetzt hier im Studio in Solothurn den Autor Michel Mettler und meinen Redaktionskollegen Felix Schneider. Sie kommen direkt von einer der beiden ersten Lesungen. In der anderen, der zweiten, sind ja immer parallel, las übrigens Simon Fröhling aus seinem Roman Erstling Lange Nächte Tag, den wir am Dienstag in Reflexe vorgestellt haben. Nun, Michel Mettler hat ein soeben erschienenes Buch geschrieben, das er zusammen mit Felix Kauf verfasst hat. H stellt sich vor, ist der Titel, 87 Kurz- und Kürzesgeschichten über einen Herrn H. Michel Mettler, den Autor von der Spange, müssen wir den DRS2-Hörerinnen und Hörern nicht vorstellen. Er ist regelmäßig Mitarbeiter für 52 beste Bücher. Wer ist Ihr Co-Autor, Felix Kauf, Michel Mettler?
Ja, Felix Kauf hat in den späten 80er und 90er Jahren Theaterstücke geschrieben, die am Stadttheater St. Gallen unter anderem aufgeführt wurden. Und dann hat er lange Zeit als eine Weinhandlung aufgebaut und hat sich ein bisschen vom Kulturbetrieb entfernt. Und aus dieser durchaus inspirierenden Ferne ist er jetzt ins Schreiben zurückgekehrt.
Felix Schneider, Sie waren in der Lesung. Was sind Ihre ersten Eindrücke von H. stellt sich vor? Wer ist dieser H.?
Felix Kauf und Michel Mettler haben uns einen witzigen, leichten, ausgesprochen erfolgreichen Auftakt dieser Solothurner Literaturtage beschert. Ich kann den beiden nur gratulieren. Das Publikum hat viel gelacht. Es war eine ganz überzeugende Veranstaltung. Wer ist Herr H.? Ich würde mal sagen, da würde mich interessieren, was Michel Mettler dazu sagt. Ein Verwandter von Herrn Keuner, von den Keuner-Geschichten.
Nun ja, vielleicht ist dieser Anspruch der Lehrhaftigkeit oder des Aufklärerischen im Jahre 2010 nicht ganz so zu halten wie bei Keuner, aber Verwandtschaften dürfen nicht bestritten werden.
Von der Form her jetzt, was charakterisiert ihn dann?
Was charakterisiert die Figur selbst?
Ja, die Figur, den hat es auch.
Er ist einfach ein, ja, er ist eine Art, er ist die Literatur, er ist irgendwie die personifizierte Weltwahrnehmung, Literatur und der personifizierten Gedanken. Ich glaube, er ist gar nicht ein fester Charakter, ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube, es ist eine Form gefunden worden hier, die auch zukunftsträchtig ist. Ich hoffe, dass die Autoren das auch weiter betreiben. Eine Form, die dann bestimmte Inhalte ermöglicht.
So also die Form dieser episodischen.
Wie Bixel eine Form gefunden hat in dem Ding zur Stadt Paris, haben die zwei eine Form gefunden, nämlich kurz Weltbetrachtung
einer Figur einzuschreiben.
Wer ist Herr H.?
Michel Mettler. Ja, H. ist ein zunächst einmal eine Art Leinwand, auf der sich etwas abzeichnet. Und aus dieser Leinwand wird mit der Zeit eine Figur, die wir wandeln sehen und die sich dann aber auch wieder auflöst. Das heißt, es ist etwas, womit wir gespielt haben in diesem kürzesten Format der Episode, nicht?
Es ist episodisch, genau.
Das es ist episodisch, das heißt, es entwickelt sich nicht ein roter Faden, sondern wir wir tauchen immer wieder in spezielle Situationen dieses harschen Lebens ein und verabschieden uns wieder und tauchen an einem neuen Ort auf.
Jetzt natürlich die Frage, wer hat was geschrieben? Es wird oder wie war der Prozess? Hat jeder für sich geschrieben oder seid ihr jeder mit einer Hand am Computer gesessen? Wie war das?
Also das war 1999, da hatte ich noch nicht einmal E-Mail, da klingelte bei mir das Fax und es kam eine Geschichte herein, die sich noch auf eine uns beiden bekannte Person bezog. Und ich habe dann geantwortet und die Faxe gingen hin und her und das hat sich von dieser Person selbstverständlich abgelöst und wurde zu einem Spiel. Und ich würde sagen, die Rollen, die Kooperation hatte auch, lebte davon, dass wir sehr unterschiedliche Schreibtemperamente sind. Also Felix Kauf, der Theaterautor, achtet auf Pointe, auf Dramaturgie und ich bin eher der Spracharbeiter. Und das, um Kontrastwirkungen zu entwickeln, brauchte es diese Unterschiedlichkeit.
Felix Schneider, wie funktioniert das? Also welche Sprache, welche Stilmittel werden nun eingesetzt, um diese Figur ja eben an die Leinwand zu projizieren, diesen Haar?
Ich habe zwei Sorten von Geschichten wahrgenommen. Solche, die stärker Geschichte erzählen, also wo es um eine Handlung geht, und Sprachspiele, die wirklich von der Sprache aus entwickelt sind. Also zum Beispiel eine Geschichte, wo in jedem Wort ein I vorkommt. Das ist ausgesprochen witzig, aber das ist von der Sprache her entwickelt. Dementsprechend auch gibt es satirisch Leichtes, aber nicht Schlechtes, nicht Dummes, Leichtes und satirisch Gewichtiges, wo die Satire in Philosophie kippt.
Michel Mettler, Felix Schneider, besten Dank für diese ersten Eindrücke. H stellt sich vor von Felix Kauf und Michel Mettler, ist im Echtzeitverlag erschienen, übrigens in einer sehr schönen Ausgabe noch mit Zeichnungen von Andres Lutz. Und zum Schluss schauen wir jetzt noch auf den Festakt gestern zurück, der diese Literaturtage quasi eingeläutet hat. Die Schweizerische Schillerstiftung verlieh den nur alle 4 bis 6 Jahre ausgerichteten großen Schillerpreis an Philippe Jacotet, den Lyriker, Prosaisten, Essayisten und eminenten Übersetzer, aus Moudon gebürtig, aber seit über 55 Jahren in Grignan in der Drôme am Tor zur Provence heimisch, und in dieser Landschaft hat sein Werk, so welthaltig es ist, eigentlich auch wirklich seine Wurzeln und also das hat ihn ganz stark geprägt. Ich begrüße jetzt hier Elisabeth Edel. Sie ist zusammen mit Wolfgang Matz die Übersetzerin von Jacotets zuletzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten erschienenen Werken. Eine sehr bekannte Übersetzerin für ihre Übersetzung etwa von Stendhal, Flaubert, Modiano und anderen, mehrfach mit Preisen bedacht. Ja, wir haben eine Feststunde erlebt mit dreifacher Würdigung, wie das für den Nationalen Schillerpreis, der ja eben der wichtigste in unserem Land ist, sich gehört, von einem Roman, Pierre Chappuis, von einem Tessiner, Fabio Pusterla, der seinerseits Jacotet ins Italienische überträgt, und von unserem früheren Kollegen Andreas Isenschmidt. Ja, was, Elisabeth Edel, was ist Ihr Eindruck von diesen Würdigungen? Wurden Sie Philippe Jacotet gerecht, so wie Sie ihn kennen und wahrnehmen?
Ja, ich denke schon. Da war sehr viel drinnen, was Jacotet nahe gekommen ist. Ich fand auch, es war eine sehr bewegende Veranstaltung, gerade wenn man weiß, dass Philippe Jacotet sonst die Öffentlichkeit eher scheut und dass man große Anstrengungen unternehmen muss, um ihn auf ein Podium zu bringen. Und ich glaube, was besonders schön war, also was mir besonders gefallen hat, waren eben diese Würdigungen nicht nur in 3 Sprachen, sondern eben auch in 3 sehr verschiedenen Temperamenten, in 3 sehr verschiedenen Annäherungsweisen an das Werk von Jacotet. Und es kamen auch, glaube ich, die unterschiedlichen Temperamente in den unterschiedlichen Sprachen sehr gut zum Ausdruck.
Was sind denn für Sie die zentralen Charakteristika dieses Werks, wenn ihr das nochmals jetzt sozusagen aus Ihren Worten, wenn Sie die Laudatio gehalten hätten, was wäre unverzichtbar zu nennen?
Etwas, was Sie ja vorhin gerade auch angesprochen haben, diese Verbundenheit natürlich mit der Landschaft, in der Philippe Jacotet seit über 50 Jahren lebt, also diese Verbundenheit mit der Drôme, mit Grignan, aber gerade eben auch die Verbundenheit mit sehr, sehr kleinen Dingen, mit den unscheinbaren Dingen auch dieser Landschaft, aber auch mit kleinen, das heißt nicht spektakulären Gefühlen, Wahrnehmungen, Beobachtungen.
Philippe Jacotet seinerseits hat ja dann auch geantwortet, einen bewegenden Auftritt, Le Combat Inégal, auf einen alten Text von ihm verweisen, dass er der ungleiche Kampf, er wird ja gepriesen für die Schönheit seiner Poesie und gleichzeitig ist aber das Düstere und das Dunkle der Welt ihm nicht fern und er eben hat sein Leben verdient mit Übersetzung und daneben hat er dann geschildert, wie das andere immer das Entscheidende war, was er als Aufgabe, aber nicht als Arbeit verstanden hat, nämlich eben empfänglich zu bleiben für diese Art von Zeichen, für diese kleinen Dinge, die, wie Sie es genannt haben, die eben den Weg öffnen. Das können Vogelstimmen sein, das können das Funkeln eines zwischen Bäumen erspähten Flusses, eine abends durchquerte Wiese. Wir hören jetzt diese Passage französisch im Original von Philippe Jacotet, wie er sich gestern in Stadttheater Solothurn ausgedrückt hat.
L'autre tâche à peine un travail, elle, restée perméable à ces espèces de signes qui, sombres ou clairs, lorsqu'ils pénètrent assez profond en nous, semblent exiger d'être traduits ensuite en poème ou en prose, qui donnent donc des livres, parce que c'est apparemment tout ce que l'on sait faire. Plus précieux que tous, bien sûr, ces signes qui semblent ouvrir un chemin vers le clair, voix d'oiseaux invisibles, miroitement d'une rivière aperçue entre des arbres, tel pré traversé un soir, tel chemin suivi, et de plus en plus souvent avec les années ces fleurs qui ont l'air de vous parler de quelque chose comme un ordre caché, entretenant ta voix très basse, encore un peu de confiance dans ce monde-ci.
Blumen, die von etwas zu sprechen scheinen, wie eine geheime Ordnung und mit ganz leisen Stimmen noch ein bisschen Vertrauen in diese Welt hier aufrechterhalten. Philippe Jacotet in seiner Ansprache gestern, ja, Elisabeth Edel, nicht auch Andreas Ischmidt hat ja von dieser Form einer Art Transzendenz oder als Obtranszendenz, die aus dieser Naturerfahrung ihm erwächst, gesprochen. Da sind wir beim Kern von seinem Schaffen auch.
Ja, ich glaube, er hat auch immer Halt gesucht, ne, eben in dieser Transzendenz und in diesen Dingen, weil die Bedrohung immer da war. Diese Bedrohung hat er ja auch gestern ganz deutlich angesprochen. Bedrohung einerseits von außen natürlich durch politische Umstände, durch die verschiedensten Geschehnisse, aber ich glaube auch immer eine innere Bedrohung, die da war.
Ja, er hat auch gesprochen eben von einem alten Gedicht, wo er die Last, wo es dunkelt, wo ich uns abwärts steigen sehe, eben schildert. Er war zwar in diesem Grignan natürlich fest verankert, hat aber durchaus eben über den Tellerrand hinausgesehen. Das ist ja ganz wichtig.
Natürlich.
Dass er hatte auch mit hohem politischem Bewusstsein registriert, beispielsweise was in Palästina, was in Russland geschieht, nicht?
Eben, wenn Sie an den letzten Band denken, der auf Deutsch erschienen ist, die Notizen aus der Tiefe, in dem ein Text über Russland drinnen ist, ein Text über Israel und der Text der Notizen aus der Tiefe heißt, das lange Abschiednehmen von Freunden, die schwer krank sind. Also er war immer einer, der sehr offen war für die Geschehnisse in der Welt, aber auch eben gerade für andere Menschen, für nahe Freunde, Personen. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir, also Wolfgang Matz und ich, immer gemacht haben, vom ersten Besuch in Grignan an, dass Jacotet eben ein sehr offener, sehr freundlicher, sehr liebenswerter Mensch ist, mit dem man wunderbare Spaziergänge machen kann, wunderbare Gespräche führen kann und die schönsten Dinge erleben kann.
Aber immer wieder bedroht von diesen Schatten und er hat zum Schluss auch das ganz klar ausgedrückt in dieser Feier, dass es eigentlich nicht mehr eine Frage des Kampfes sei, sondern bloß noch eines Gleichgewichts und dass es klar sei, dass man hier keinen Sieger ehre, der gekommen ist, was er gern tun würde, die Allmacht der Poesie zu verkünden. Und da hat sich dann auf Rilke, dem er auch sehr verbunden ist, ja, berufen und gesagt, es geht schon lange nicht mehr nur um Siegen, sondern ums Überstehen. Ja. Wir hören das auch jetzt nochmals im Original von Philippe Jacotet.
Une affaire moins de combat que de balance, cette fois la chose est claire. Comme ne l'est que trop le fait que vous ne couronnez pas ici un vainqueur, venu proclamer, comme il le voudrait bien, la toute-puissance de la poésie. Rilke, à l'œuvre de qui je serai resté attaché toute ma vie, avait déjà déclaré il y a bien longtemps qu'il n'était plus question pour nous autres de vaincre, seulement de surmonter.
Seulement de surmonter, also es geht ums Überstehen. Wie ist es, Jacotet zu übersetzen? Elisabeth Edler, Sie gerade dieses Surmonter, Überstehen, das ist gar nicht, einfach, den passenden Begriff zu finden, nicht?
Den hat ja Rilke geliefert.
Ja, der hat geliefert, ja, aber.
In dem Fall war es nicht schwierig, denn man musste ihn nur bei Rilke aufspüren. Also für mich, und ich glaube auch, ich kann das für uns sagen, ist es ein großes Glück, Jacotet zu übersetzen. Jacotet hat immer wunderbare Übersetzer gehabt, denn Jahre oder fast Jahrzehnte lang ist er von Friedhelm Kemp begleitet worden, übersetzend und kommentierend. Und wir haben dann sozusagen die Aufgabe von Kemp übernommen. Und es war immer eine sehr schöne Aufgabe, das zu machen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist und man nach den richtigen Wörtern suchen muss. Aber das tut ja Jacotet selber auch. Le mot juste ist ja eines seiner Prinzipien. Und das müssen wir eben auch finden, aber es ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
Und es ist das Wunderbare für die Lesenden, eben dieses Tasten, sich annähern, zu sehen, da eben spricht einer nicht mit der Riesengewissheit oder mit dem großen
Nein.
Pathos, sondern er tastet sich vor.
Es ist das Tastende, das Suchende, das immer wieder sich selber in Frage stellende, zurücknehmende. Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch liegt und mir sehr nahe ist.
Aber dann gibt es eben diese wunderbaren Bilder, wie das unverhoffte Geschenk eines Baums erleuchtet von der tiefstehenden Spätherbstsonne, wie wenn eine Kerze brennt in einem dunkel werdenden Zimmer. Also völlig verständliche, klare Bilder, die jedem ans Herz gehen, denke ich. Oder Gedichte wie kleine Laternen, an denen noch der Widerschein eines anderen Lichtes glüht. Oder wenn das Lachen eines Kindes mit einer Traube oder Johannisbeeren verglichen wird. Also das sind sofort einleuchtende eben Epiphanien beinahe.
Aber das ist das Faszinierende eben an den Texten von Philippe Jacotet, dieser ganz besondere Blick für Dinge, die die meisten anderen Menschen übersehen würden.
Welches Buch würden Sie jetzt denen, die vielleicht Jacotet noch nicht kannten oder kennen, als Einstiegslektüre empfehlen, Elisabeth Edel?
Es gibt ja die sehr schöne Anthologie Der Unwissende. Das ist eine Anthologie, die es nur im Deutschen gibt, die Philippe Jacotet zusammengestellt hat für diese Ausgabe und die einen Querschnitt durch sein Werk bildet und in der auch seine verschiedensten Übersetzer vertreten sind.
Elisabeth Edel, vielen Dank, dass Sie auch zu uns ins Studio gekommen sind, zu diesem Rückblick auf die Preisverleihung für den großen Dichter aus der Romandie. Er wird ja Ende Juni dann 85 Jahre alt. Und wir beschließen diese Sendung von den 32. Solothurner Literaturtagen mit einem Text von Philippe Jacotet, einem Gedicht eben aus diesen Bandnotizen aus der Tiefe. Und ich bitte Sie, Elisabeth Edel, uns die deutsche Version zunächst zu lesen und dann hören wir zum Schluss das französische Original. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Ulrich Probst.
Sehr gerne. Die Hand, sich haltend am Geländer, und die Wintersonne, die Wände vergoldend, die kalte Sonne, geschlossene Zimmer vergoldend, die Dankbarkeit gegen das Gras auf den Gräbern, gegen die wenigen Beweise von Güte und all die versprengten Rosen der Wolken, die wollige Glut der Wolken, ausgestreut vor dem Anbruch der Nacht.
La main tenant la rampe et le soleil d'hiver dorant les murs, le soleil froid dorant les chambres fermées, la gratitude envers l'herbe des tombes, envers les rares gestes de bonté et toutes les roses éparses des nuages, les braises laineuses, des nuages éparpillés avant que la nuit ne tombe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.